Welcome to the Behind the Athletes podcast.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast für Montag, den 25. März. Es geht los in die Osterwoche mit dem Weekly Sports Business Briefing, in dem wir euch in circa 15 Minuten die interessantesten aktuellen Sports Business News und Stories vorstellen, diese einordnen und ein paar Talking Points für die Woche an die Hand geben. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier mit meinem kongenialen Co-Host Moritz Gessel. Hi Moritz.
Moin Marc. Und genau wie immer, falls ihr tiefer in die jeweiligen Themen eintauchen wollt, in unseren Shownotes findet ihr Links zu allen Themen, die wir hier besprechen, genauso wie unsere Kontaktdaten. Falls ihr mal Themenvorschläge oder Feedback habt, schreibt uns da sehr, sehr gerne, freuen wir uns drüber. Und genau, wie immer bringen wir euch die allerwichtigsten News aus der Welt des Sports. Am Ende gibt's noch einen spannenden Fakt der Woche, genauso wie einen Content-Tipp, den ihr euch anschauen könnt, den wir persönlich super gut finden. Noch ein kleines Announcement. Nächste Woche ist ja Ostern. Am 1. April machen wir dann eine kurze Pause und lassen euch die Feiertage genießen.
Genau, Ostern machen wir auch, Family First, und dementsprechend sind wir dann ab dem 8. wieder am Start, Moritz, ne?
Richtig, genau. Dann können wir reinstarten, oder? Es gibt sehr, sehr große Themen aus der Welt des deutschen Fußballs, vor allem die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, wir müssen drüber reden, ne? Also wir müssen über den DFB und seinen Wechsel von Adidas zu Nike reden. Das wurde die letzten Tage natürlich auch schon von vielen Seiten beleuchtet, deswegen wir versuchen es kurz zu machen, aber das muss natürlich rein. Moritz, willst du mal mit den Facts nochmal ganz kurz anfangen?
Können wir gerne machen. Also was passiert ist, Nike wird ab 2027 der Trikotsponsor der deutschen Nationalmannschaft, was sehr überraschend ist, denn nach mehr als 70 Jahren kommt die Zusammenarbeit mit Adidas da zu Ende. Nike hat einen Vertrag bis 2034. Details zum Vertrag sind nicht offiziell bekannt, das sind alles Daten, die wir euch jetzt hier bringen, die aus Industriekreisen kommen. Adidas hat dem DFB laut Medienberichten circa 50 Millionen im Jahr gezahlt. Nike hat das Ganze verdoppelt und zahlt jetzt circa 100 Millionen pro Jahr an den DFB. Ausgerüstet werden Männer, Frauen, Jugendnationalmannschaft, also alles drum und dran. Und was spannend ist, Adidas sagt, dass sie von diesem Announcement überrumpelt worden sind. Das wurde letzten Donnerstag bekannt gegeben und vom DFB, und Adidas hat anscheinend auch erst letzten Donnerstag davon erfahren. Und das offizielle DFB-Statement sagt, dass das Ganze aus wirtschaftlichen Gründen dass die wirtschaftlichen Faktoren der große Grund, warum sie gewechselt sind, nach mehr als 70 Jahren von Adidas zu Nike.
Ja, genau. Also die Zahlen, die da jetzt in Handelsblatt und Co. Sind, scheint schon so zu sein, dass eben Nike in Richtung 100 Millionen pro Jahr geht und Adidas eher bei 50 ist. Genau. Um das einzuordnen mal im Vergleich, ein anderes großes Nationalmannschaftstrikot, die Franzosen, die liegen auch bei 50 Millionen bei Nike. Also ich glaube schon, dass das jetzt für Nike richtig krasser Befreiungsschlag insofern war, dass sie wirklich das unbedingt einmal wollten. Und da gab es auch schon jedes Mal, wenn es um diese Trikotvergabe ging, sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Pitches von Nike gegen Adidas. Genau. 2006 war das schon mal ganz intensiv. Da hatte Nike angeblich ein Angebot über 50 Millionen gemacht und der DFB ist mit Adidas gegangen, die eher bei 20, 25 Millionen lagen und irgendwo noch ein paar andere Werte versucht haben einzubringen, so in Form von Unterstützung. Und haben sich da Politiker und alle zu geäußert. Wir wollen jetzt hier gar nicht riesig spekulieren, Moritz, ne? Aber ist halt ein interessantes Thema, zeigt, was das nochmal für ein Prestige-Thema für Nike ist und passt natürlich auch ein bisschen in die Zeit, da es wirklich so ist, dass der DFB jetzt die letzten Jahre, 2021 haben sie einen Verlust gemacht, 2022 haben sie einen Verlust gemacht, sie haben noch Hansi Flick, den sie weiter bezahlen müssen, die Akademie und die ganze Zentrale da in Frankfurt, das ist mehrere mehrere Millionen in Richtung 100 Millionen teurer geworden als gedacht sozusagen. Also genau. Der Finanzbedarf ist schon da. Es wurde natürlich auch viel in tolle Dinge investiert. Also wer diese Akademie mal gesehen hat und das ganze Konzept dahinter, das ist world class. Das ist wirklich sehr, 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 sehr toll. Da gab es auch noch Themen rund um den Standort, das ist was anderes. Ja. Aber so die Akademie an sich und das Konzept, das ja auch noch von Oliver Bierhoff sehr maßgeblich eben geprägt wurde. Ja. Und da jetzt einfach steht, das ist schon was, auch wenn es dann am Ende ein bisschen teurer geworden ist vielleicht. Und dementsprechend, also ich glaube, auf jeden Fall bringt es mehr Geld in den deutschen Fußball. Ist natürlich für alle Deutschen irgendwie schade, dass es nicht Adidas ist, aber man wird, ja, das scheint jetzt so entschieden zu sein und dann ist es jetzt erstmal so.
Ne? Aber was man dazu sagen muss, das Timing ist meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich gewählt worden. Erst vor 2 Wochen hat Adidas zusammen mit dem DFB das neue Auswärtstrikot, das pinke Auswärtstrikot vorgestellt mit einer sehr erfolgreichen Marketingkampagne, die von Jung von Matt erstellt worden ist. Und das verkauft sich anscheinend sehr, sehr gut. Und zudem schlägt die Nationalelf zur Vorbereitung ihr Basecamp tatsächlich in Adidas, im Adidas Homeground in Herzogenaurach auf. Also ich weiß nicht, dass das Timing ist vom Announcement ist spannend gewählt, würde ich mal sagen. Vor allem.
Ja, da ist irgendwas, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, ne? Also, ja,
also irgendwie, 100%.
Glaube ich, das Timing kann nicht so geplant und gewollt gewesen sein von allen Parteien.
Ja, es geht gar nicht. Und vor allem, weil man natürlich, also normalerweise ist es so, dass man einen neuen Trikotsponsor eigentlich circa ein Jahr vor Vertragsende bekannt gibt und nicht so früh, wie das jetzt der Fall ist. Tatsächlich eine News, die fast während dem Ganzen untergeht, die am gleichen Tag rausgekommen ist, ist, dass TikTok die Shortform-Video-App als neuer Medien- und Entertainment-Partner für den DFB vorgestellt worden ist. TikTok wird exklusive Hintergrundberichte produzieren. Zudem wird die App im Stadion, auf Banden etc. beworben werden, was auch relativ spannend ist, da TikTok ja schon relativ kontrovers ist, vor allem in den USA.
Ja, also total. Hat mich tatsächlich überrascht. Es gibt ja viele Politiker, die da bewusst noch nicht drauf sind, solange das nicht klar ist, wie es da jetzt weitergeht. Hatte ich auch gerade mit dem ganzen Kommentaren zu der DFB-Trikot-Sache, die ja auch von vielen Politikern kam, die sich dazu geäußert haben. Unter anderem Karl Lauterbach, der jetzt der erste Politiker auch auf TikTok mittlerweile ist. Hat mich das jetzt auch gewundert und dass das wirklich jetzt auch sofort losgeht, also dass wir jetzt zu den Freundschaftsspielen das sehen können und wir schauen mal, die ersten Sachen, ja, ist halt TikTok-mäßig, so sieht's aus, wir gucken mal, wie das dann die nächsten Wochen und vor allem auch zur EM sich entwickelt, das war sicherlich auch ein großer Faktor jetzt für TikTok oder attraktiv für TikTok jetzt zur EM im eigenen Land dann dabei zu sein. Ne?
100%, also sehr spannend, wie das weitergeht, aber Kommunikationsstrategie vom DFB auch sehr fragwürdig, vor allem bei dem ganzen Adidas-Nike-Thema. Wollen wir weitermachen, Marc?
Ja. Gehen wir weiter, genau. Wir gehen ein bisschen in die Welt des Business und zwar des Investmentbankings und Sport. Ist eine kleine Nachricht insofern, aber auch sozusagen nicht zu verachten. JP Morgan als größte Investmentbank der Welt hat eine eigene Investmentbanking-Division für Sport gegründet. Das haben auch schon andere Banken gemacht, aber dass JP Morgan da jetzt nachzieht, ist spannend, ja, die haben immer spezielle Sektoren, Chemie und was auch immer, dass die jetzt wirklich den Sport so groß sehen, dass es eine spezielle Unit für Sport gibt, zeigt, wie groß das Thema ist, was da für eine Nachfrage ist, die machen das ja nicht aus dem Blauen heraus, sondern die werden eine große Nachfrage sehen, man sieht viele Deals und gibt viele Team-Owner, die natürlich jetzt auch mal verkaufen, weil die Bewertungen sehr hoch sind, das heißt, man kann da natürlich auch gute Deals machen. Die Sizes von den Deals sind so, dass die Fees für die Banken dann dementsprechend auch vergleichbar sind. Also wenn du guckst, dass ein Man United für einen Wert von 5 bis 6 Milliarden Pfund dann irgendwie gehandelt wird und JP Morgan hat ja den Radcliffe Man United Deal auch begleitet, dann sind das schon Fees, die relevant sind. Das geht jetzt noch nicht in die Fees bei irgendwelchen Tech-Deals, aber trotzdem sehr, sehr spannend und Laut einem internen Memo sind Franchises und USA, in USA und Deutschland über 400 Milliarden wert. Und ja, Moritz, siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Hast du noch ein paar
super spannend. Dazu? Also zeigt auch wieder den Trend, den wir hier öfters ansprechen, dass Sport als Investmentklasse immer attraktiver wird. Ein großes Thema, was das Ganze natürlich auch befeuert, ist, dass immer mehr Ligen es erlauben, institutionellen Investoren Geld in diese Teams zu investieren. Dahingehend natürlich auch die Valuations von diesen Assets weiter ansteigen und es dann für Investmentbanken immer attraktiver wird, diese Deals zu begleiten. Eine kleine Side-Note vielleicht dazu. Angel City FC, es wurde gerade announced, der US Women's Football Club, der am meisten wert ist mit 180 Millionen, hat jetzt gerade Moelis, eine andere kleinere Investmentbank, damit beauftragt, einen neuen Owner für sie zu finden. Also wirklich sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, in dieser ganzen Welt des Sportinvestments werden wir noch relativ viel sehen in den nächsten Jahren und neben Goldman und JP Morgan werden wahrscheinlich auch andere Investmentbanken da ihre eigenen Divisionen für aufmachen. Genau. Sollen wir weitergehen zum nächsten Thema?
Ja, Moritz. Genau, bleiben wir eigentlich so ein bisschen im Business-Bereich, aber Richtig. Du hast ein bisschen was vorbereitet. Rekordumsätze für die DFL, da gab es Zahlen
genau.
Von der Woche.
Also wichtig, nicht DFB, schieß sondern mal los. Dieses Mal die Bundesliga. Ja. Und zwar hat die Bundesliga in der letzten Saison einen Rekordumsatz von 4,5 Milliarden Euro eingefahren. Das sind knapp 24% mehr als im letzten Jahr. Ist ein Umsatzrekord. In der zweiten Bundesliga liegt der Umsatz bei 785 Millionen, was der zweithöchste Wert in Liga-Historie ist. Das ist sehr, sehr spannend. Zeigt, dass die Bundesliga auf dem aufsteigenden Ast ist. Die wichtigsten Einnahmequellen sind dabei Werbung und mediale Verwertung. Werbung liegt bei 25% und mediale Verwertung bei 34% des Umsatzanteils. Was auch spannend ist, 12 Bundesliga-Clubs sind profitabel. Das sind 4 mehr als in der Vorsaison und 7 mehr als in der Saison 2021. Also auch sehr spannend, dass auf Club-Level das Ganze immer profitabler wird. Was man sich auch angucken muss, ist,
ja,
dass...
Ja, wenn ich dich unterbrechen darf kurz, wir hatten ja auch gesagt, dass die deutschen Clubs jetzt in der abgelaufenen Transferperiode 2023 zum Beispiel mehr Einnahmen durch Transfers generiert haben als Ausgaben, genau. Als sie Ausgaben hatten. Ne? Also wir waren nett positiv, während halt so eine Premier League hohe Verluste bei den Transfers hat. Ne?
Richtig, also Transfers haben 14% oder 617 Millionen ausgemacht für Umsätze für die Clubs. Also Deutschland cool. Als Exportland auch beim Fußball. Was aber spannend ist, die Ticketumsätze in der Bundesliga sind so gering wie noch nie, machen nur 12% aus. Und das ist relativ spannend, wenn man das zum Beispiel mit US-Ligen vergleicht, wo Ticketumsätze meistens der zweitgrößte Umsatztreiber sind. Wenn man sich zum Beispiel die NBA anschaut, da machen Tickets circa ein Viertel aller Umsätze aus. Was aber ein Riesengrund ist, warum das in USA mehr ausmacht als in Deutschland, ist, dass es in USA viel mehr VIP- oder Premium-Plätze gibt. Zum Beispiel, wenn wir beim NBA-Beispiel bleiben, 60-70% der Umsätze, also eine große Mehrheit, kommen von diesen VIP- und Premium-Plätzen. Dabei machen das, also vom ganzen Volumen her, sind das nur 20% aller Plätze. Und das haben wir natürlich im deutschen Fußball überhaupt nicht, dass das so kommerzialisiert ist, vor allem auf dem VIP- und Premium-Bereich.
Ja, ist total spannend. Also wir haben gerade jetzt auch was gesehen, dass in der NFL jetzt geplant wird, dass in manchen Stadien so super VIP Bungalows quasi ganz nah ans Spielfeld gebaut werden. Da müsst ihr euch vorstellen, wie so ein kleines, sieht aus wie so ein kleines Hausboot, was dann irgendwie sehr nah an der Endzone steht, wo man dann wie so eine Art Holiday-Feeling hat, wie so eine kleine Strandhütte in Anführungsstrichen mit Rooftop und Bar und so weiter. Und Formel 1 ist ja auch ein Vorreiter im ganzen Hospitality-Bereich und ich glaube auch, dass da noch extrem viel Nachholbedarf ist und auch die Zahlungsbereitschaft höher ist, als man denkt. Und diese Events werden halt immer exklusiver. Live-Events, Live-Sport-Events sind sehr, sehr wertvoll und ich glaube auch, da wäre noch ein sozusagen sicherlich nicht der größte Hebel. Das liegt eher in Themen wie Auslandsvermarktung, aber ist auch ein großer Hebel, glaube ich, für die deutschen Vereine, da noch zu überlegen. Es hängt natürlich auch mal von den Facilities ab, wie man das macht.
Ja, 100%. Vor allem Auslandsvermarktung ist, glaube ich, ein großer Hebel, wo die Bundesliga noch viel machen kann, was auch ein Riesenthema war bei diesem Investorenprozess, der jetzt abgesagt worden ist, aber da war immer ein Thema von den Investoren, warum sie so interessiert daran waren, in die Bundesliga einzusteigen, ist, dass die Bundesliga ihre Auslandsvermarktung der Medienrechte noch nicht so gut macht und dass man das mit relativ überschaubarem Effort relativ gut anpassen kann an internationale Standards.
Genau, also vielleicht da noch ein kleines Detail dazu. Insofern sozusagen die viele Ligen machen die Auslandsvermarktung insofern sehr erfolgreich, dass sie für eine gewisse Zeit den Content eigentlich erstmal umsonst zeigen und sehr zugänglich machen, eine Fanbase aufbauen, dann monetarisieren. Die Bundesliga ist im Wesentlichen oder die DFL ist einen anderen Weg gegangen, hat das von Anfang an versucht, sehr restriktiv zu monetarisieren, hat dafür aber nie daneben groß Geld nehmen können, in Anführungsstrichen, also eben nur 200 Millionen für die Auslandsrechte. Und wenn man das vergleicht, können wir nochmal vielleicht einen Content-Piece drüber machen, Moritz, aber mit anderen Ligen, die ihre Auslandsvermarktung eben anders gemacht haben, kann man approximieren, dass das auf jeden Fall 700, 800 Millionen eigentlich wert sein könnte.
Ja.
Und das ist natürlich bei gleichem Produkt, mehr oder weniger, das ist natürlich ein Riesenhebel und war deswegen, sag ich mal, für jeden dieser Private Equity Bieter muss das einer der Kern, wir wissen es natürlich nicht, wir waren da nicht drin, aber muss das einer der Hauptthemen gewesen sein, dieses ganze Thema Auslandsvermarktung, weil man das eben sehr gut linear von anderen Ligen auch sich angucken kann, wie die das machen.
100%. Und ein weiterer Hebel, Marc, ist wahrscheinlich auch das ganze Thema Merchandise im Fußball.
Ja, genau. Also da tut sich viel. Es gab da jetzt ein paar Zahlen, dass E-Commerce eigentlich nur 5,2% des Umsatzes der Bundesliga ausmacht, 231 Millionen Euro. Und das Spannende fand ich da allerdings tatsächlich, dass ungefähr die Hälfte davon oder knapp die Hälfte allein auf Bayern fällt. Ja, das heißt, Bayern scheint das schon mal durchaus auf einem gewissen Niveau sehr gut zu machen, aber dass das für den Rest so klein ist, auch Borussia Dortmund liegt da schon irgendwie nur noch bei einem Drittel von Bayern, fand ich sehr spannend. Und ja, ich komme ja nun auch aus dem E-Commerce ein bisschen, ich glaube schon, bisher war E-Commerce im Fußball eben so, dass viele Anbieter viele Vereine dann mit Anbietern wie Fanatics gearbeitet haben. Fanatics ist eine Firma aus den USA, sehr, sehr groß, ist absolut der Branchenprimus, aber die haben im Prinzip die ganze Online-Vermarktung, haben den Online-Shop betrieben. Wenn man mal genau guckt, kann man das bei einigen Clubs auch sehen. Ja, die sind wirklich von Bayern München bis Real Madrid überall drin gewesen. Aber das macht dann eigentlich ein zunehmend wichtiges Geschäft, macht dann einen externer Provider und in der Praxis lief es dann eben früher so, dass die Vereine ihren Traffic und ihr Management an Fanatics gegeben haben und Fanatics hat am Ende eine Umsatzbeteiligung gegeben. Selbst bei Vereinen wie Manchester United war das früher gang und gäbe und das ändert sich aber ganz gerade, weil die Vereine erkannt haben, dass sie im Merchandising ein Riesenpotenzial haben und deswegen wird das jetzt zum einen teilweise in-house gezogen und teilweise einfach mit neuen Anbietern gemacht. Und da gibt es viele spannende E-Commerce-Anbieter, die mittlerweile das für Vereine auch machen. Das Business ist trotzdem für diese E-Commerce-Anbieter noch relativ klein, weil die können mit anderen Bereichen natürlich mehr verdienen, aber das ist sehr prestigeträchtig. Und man kann natürlich viel mehr Direct-to-Consumer gehen, man kann andere Kanäle bespielen, man kann sehr stark, ich finde Bayern macht das tatsächlich auch gut, kann mehr auch Merchandise machen, was quasi so Casual-Merchandise ist, was man auch täglich tragen kann, wo jetzt nicht irgendwie immer nur Rot und Blau und 15 Bayern-Logos an jeder Ecke sind, sondern wo man eigentlich nur noch ganz subtil sozusagen Bayern sieht und dadurch kann man sich eben sehr, 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 sehr gut erweitern. Thema der, wie gesagt, wir haben über Technologie gesprochen, wir haben über die Art der Merchandise gesprochen, auch die Anzahl der SKUs, die du anbieten kannst, müssen hoch sein, damit man eben möglichst auch alle treffen kann. Das gibt immer so ein Pareto-Optimum natürlich, aber da ist Bayern auch sehr, sehr gut. Liverpool hatten wir vor 2-3 Wochen drüber gesprochen, macht mit LeBron James gemeinsame Kooperationen und genau, auch das Thema Frauen. Merchandise für Frauen, weil wenn man sich das anguckt, die Merchandise von den Sportvereinen ist in der Regel eben sehr männlich dominiert Und da ist auch sehr viel möglich für Frauen. Moritz, du hast dir ja mal das Beispiel von der NFL auch nochmal angeguckt, was da letztes Jahr passiert ist.
Genau, und zwar die Spielerfrau oder die Frau von Kyle Juszczyk, das ist ein Spieler von den San Francisco 49ers, designt so College-Jacken für so Game-Day-College-Jacken, kann man sich das vorstellen. Und dass die eine von den Jacken hat tatsächlich Taylor Swift bei einem Kansas City-Spiel getragen und dadurch ist diese Jacke so viral gegangen und ist komplett ausverkauft. Also man kommt kaum mehr an Jacken, die designt sind von ihr. Und das ist natürlich auch spannend, wie viel oder wie stark diese Female Population noch eigentlich Sport interessiert ist, aber für die es eigentlich noch nicht genug Produkte gibt, wie Merch, wie Entertainment Offerings, die genau für diese Zielgruppe angeboten werden sind. Und deswegen super spannend, was man da noch machen kann und wie groß tatsächlich auch dieser Hebel Merch noch sein kann, dass da ja aus Industriekreisen wird gesagt, erst 10-30% des Potenzials ausgeschöpft ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein weiterer Hebel, wie sich vor allem Bundesliga-Vereine weiter diversifizieren können.
Genau, und also Genau wie quasi Frauensport nicht nur irgendwie sich Frauen angucken können, sondern auch Männer. Ja, also ich möchte auch ein Trikot von Victoria Berlin gerne tragen. Dann ist es eben auch sinnvoll zu gucken, was gibt's eben nicht nur die Frauenversion des Trikots, sondern was gibt's vielleicht auch für Merch, der dann eben spezifisch für Frauen ist, genau. Aber trotzdem halt einen Männerclub. Und genau, also die Frau hat dann eben kompletten Licensing Deal mit der NFL bekommen über mehrere Millionen und das Thema ist definitiv bei allen NFL-Clubs jetzt auch gerade groß, was machen wir für Frauen und dementsprechend ja. Glaube ich, wenn sich da jetzt in der Bundesliga, glaube ich, kann man da jetzt Vorreiter sein.
Definitiv.
Genau, so viel dazu. Wir sind fast am Ende, haben aber noch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, was uns total bewegt hat und zwar geht's da um Neuralink, das ist die Firma von Elon Musk auch mal wieder, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe von Computerchips im Gehirn Leuten, die eben querschnittsgelähmt sind oder andere Einschränkungen haben, die neurologischer Art sind, wieder zu einem idealerweise normalen Leben zu verhelfen. Und da gab es eine riesen Announcement, was auch mit Sport zu tun hatte, den wir auch schon hatten, den Sport, nämlich Schach. Moritz, erzähl mal ein bisschen, was gab's da?
Genau, und zwar dem ersten Menschen, dem so ein Brain-to-Computer-Interface, so nennt man das, eingesetzt worden ist, hat es geschafft, mit seinen Gedanken eine Maus zu kontrollieren und deswegen auf chess.com Schach zu spielen. Also es ist wirklich krass, diese Sonde wird einem per Roboter im Gehirn eingesetzt, die misst dann die elektronischen Impulse, die zwischen Synapsen hin und her gespielt werden und übersetzt das dann in Computer-Commands. Und dadurch konnte er, also im Prinzip durch seine Gedanken, den Computer kontrollieren und damit Schach spielen, was extrem krass ist und eine wirklich ein Riesenschritt ist, für vor allem querschnittsgelähmte Menschen, wie du schon meintest, wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können und nicht die ganze Zeit auf andere angewiesen zu sein.
Ja, für alle, das war gerade mein Handy, was geklingelt hat, sorry. genau, also das muss man sich mal klar machen, das ist ja schon spannend, dieser Chip ist so groß wie so eine 1-Euro-Münze und dass das in der Lage ist, quasi zu schauen, was mit den Synapsen passiert, diese elektronischen Signale zu lesen und ein Gehirn macht ja auch nichts anderes, dass es dann das sozusagen weitergibt. Jetzt muss man dann gucken, wie man dann wirklich wieder die Gliedmaßen bewegt, aber ja. Dass das möglich ist und wir werden das Video auf jeden Fall teilen in den Shownotes und genau. Auch nochmal auf LinkedIn ein bisschen was dazu schreiben, weil das ist natürlich ein Riesenhebel, fasziniert uns total und hat uns echt bewegt. Ja. und das zeigt, was Unternehmertum und Sport und Gesundheit, das liegt alles eng beieinander und es gibt viel zu tun.
100%, genau. Wir sind jetzt fast am Ende. Noch ganz kurz den Fact of the Week. Und zwar spannenderweise ist das Lionel Messi Inter Miami Trikot das meistverkaufte Trikot von Adidas letztes Jahr. Und zwar allein in den ersten 5 Tagen nach dem Signing von Messi hatte Adidas über 500.000 Nachfragen von Händlern für das Trikot. Und das sind Händlernachfragen. Das heißt, die bestellen dann mehrere hundert von diesen Shirts. Und also krass, was Messi da wieder für eine Strahlwirkung hat, vor allem für Inter Miami und dass man jetzt auch in Deutschland Kinder mit Inter Miami Trikot rumlaufen sieht, obwohl man wahrscheinlich den Verein davor überhaupt nicht auf der Karte hatte.
Ja, und tatsächlich, die Trikots sind auch rosa.
Ja.
So viel zum Thema der Diskussion um das deutsche Auswärtstrikot, ob das jetzt rosa und lila sein darf oder nicht. Die Messi-Trikots sind in der Regel rosa oder das Auswärtstrikot schwarz, glaube ich, aber genau, dann auch mit rosa Schrift. Genau. Last but not least, Content Tip of the Week. Moritz lacht jetzt, weil ich überrasche ihn damit diese Woche. und zwar geht's um das Buch The Pyramid Principle. Mhm. Das ist ein Buch, was ich seit vielen, vielen Jahren hier liegen habe. Das habe ich damals zu meinem Jobeinstieg bei McKinsey bekommen tatsächlich. Und es ist ein sehr, sehr, sehr kurzes Buch. Ich glaube, keine 100 Seiten. Ist auch schon ziemlich abgeranzt hier tatsächlich in meinem Schrank gewesen. Aber ich nehme mir das immer wieder. Und worum geht's da? Es geht darum, wie man seine Ideen effektiv kommuniziert. Weil wir haben alle viele gute Ideen. Und wird euch allen so gehen, mir geht's tatsächlich häufig so, wie kriege ich die irgendwie richtig rüber, dass das die Leute schnell und gut verstehen. Und das Pyramidenprinzip sagt im Prinzip, dass man mit der Kernidee idealerweise anfangen soll, also mit der Spitze der Pyramide, und dann sozusagen die Supporting Arguments, also die die Argumente, die, sag ich mal, funktionieren, oder dieses Argument, dass man sagt, wir müssen XY machen, dann sagt man da drunter, kommen dann zwei, drei Argumente, warum müssen wir denn XY machen? Und dann wird oftmals dieses Argument wieder hinterfragt und dann kaskadiert sich das so runter wie eine Pyramide. Was man dabei aber schafft ist, man hat das Wichtigste, die Answer first, kann man auch sagen, hat man schon gegeben,
ja,
hat die zwei allerwichtigsten Supporting-Argumente gegeben. Und es ist nicht, wie es oftmals passiert, dass die Leute Prozess kommunizieren und erstmal ganz lange reden. Ah, ich habe übrigens das gemacht und das gemacht, aber eigentlich das Ergebnis, worum es geht, dazu kommt man gar nicht, oder am Ende wird das nicht mehr aufgenommen vom Gegenüber. Und es ist ein unheimlich powerful Buch. Und ich muss mich gerade challengen, ob ich jetzt im Pyramid Principle wirklich geredet habe, diese Vorstellung. Aber ich kann es euch alles empfehlen. Ich bin auch noch nicht perfekt. Und wir packen es in die Shownotes. Und wer sich's bestellen will, lohnt sich auf jeden Fall.
Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen super Start in die Osterwoche und ganz, ganz schöne Feiertage. Und wir hören uns dann, wie gesagt, nach Ostern wie gehabt wieder. Schöne Woche euch.
Schöne Ostern. Ciao.
Ciao, ciao.
Zum Abschluss noch zwei kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.